Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer ganz, ganz frischen Q&A-Folge. Das haben wir ganz lange nicht mehr gemacht. Und natürlich wurde wieder bei Instagram gefragt. Es wurden 300 Fragen eingesendet, die wir alle ausgedruckt haben und denen wir uns annehmen werden. Und ich tippe mal so, dass wir 50 vielleicht in einer Folge schaffen. Das heißt, ihr hättet vielleicht 6 Q&A-Folgen mit diesen beiden hübschen Männern aus Berlin, dem Philipp und dem Philipp. Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Das ist der erste Weihnachtstag. Frohe Weihnachten in eure Richtung.
Guten Morgen und frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten. Jo.
Super gut. Und Philipp, ich weiß, wir hatten im Podcast schon mal drüber gesprochen, also Virgin. Was hast du denn da für einen wunderschönen Morgenmantel an?
Ja, das ist dieser Morgenmantel von Pochettka, den mir Philipp empfohlen hat damals. Und der ist super bequem. Das ist genau das, was man am ersten Weihnachtsfeiertag tragen sollte, denke ich.
Der sieht auch wirklich flauschig aus. Der ist auch wesentlich dicker als mein Morgenmantel, würde ich, I presume. Und hast du irgendwas anpassen lassen bei dem?
Nö, gar nichts. Nein. Nö. Die Ärmellänge hier, das ist eigentlich auch alles ganz gut. Also
total. Und die hast du ja nicht umgeschlagen. Die sind ja fest umgeschlagen, wie mir
genau,
das scheint.
Genau, das ist hier fest alles mit dem goldenen Piping. Mega.
Sehr gut. Und verrat nochmal, wie war da nochmal der Preis so ungefähr?
Ich muss lügen, ich glaube 120, 130 Euro, irgendwie sowas. Also das war halt einer der preiswerteren. Also generell diese Marke Pochettka ist relativ preiswert. Also die Preis-Leistung, wie man so schön sagt, ist gut. Deswegen kann ich sie empfehlen.
Und der geht, wie lang ist der? Geht der über die Knie oder nur über den Arsch?
Ja. Bis über den, also so gute Oberschenkellänge, so würde ich sagen. Mittel.
Alles klar. Also richtig, also eher ein Morgen- oder beziehungsweise Rauchermantel statt, ich glaube, meiner geht genau. Ja so bademantelmäßig unter die Knie.
Ja, die haben aber den ja auch als Smoking Jacket, heißt da, glaube ich, auch bei denen.
So, das wär's.
Aber länger gibt's den halt auch. Ich habe den als klassischen Morning Gown, auch nicht so in dieser Samtoptik, sondern in so einem aufgerauten blauen Baumwollstoff. Und der geht mir bis über die Knie. Also er ist schon ziemlich lang, hat dann auch nochmal so einen klassischen Gürtel. Ist nicht ganz so modern wie Virgin seiner, aber auch wunderbar kuschelig. Also schöner Morning Mantel.
Also ja, den gibt's ja auch in Grün.
Genau.
In Grün gibt's den hier auch noch. Ich glaube, Rot und Grün haben sie im Angebot.
Genau, und als Smoking Jacket, du würdest den, grün ist ja, muss ja immer mitproduziert werden, weil als grün würdest du den ja als Gastgeber tragen, denn Gastgeber haben ja immer, auch was Velour, beziehungsweise hier Samtsakkos angeht, der Gastgeber trägt immer grün.
Ja, okay. Dann, gut zu wissen, ich wieder was gelernt heute.
Ja, wir hatten auch mal überlegt, weil ich habe mich dann nicht mehr, also ich erinnere mich nicht mehr oder ich habe mich auch nicht nochmal erneut reingelesen, warum das so ist. Und ich habe so überlegt, ich glaube weil wenn sich alle Menschen eigentlich in Samt, eher in Schwarz, in Midnight Blue kleiden würden, dass du den Gastgeber sofort erkennst. Dass du weißt, wenn du zu fragen hast, wo ist der Pott, wo bekomme ich noch einen Drink oder so, dann fragt man den Mann in grün.
Der vielleicht Pott ist im Westflügel.
Ja, genau. Und vielleicht hat's ja auch noch eine andere Bewandtnis, wie zum Beispiel, weil es als besonders fein galt oder so. Aber ich glaube, dass es auch irgendwie Sinn macht, weil es ist, wenn du eine Party gibst und so, das, was die Leute sich davon versprechen, ist natürlich auch ein bisschen der Entertainer sein, ein bisschen im Mittelpunkt stehen, ein bisschen den anderen, es ist dein Auftritt, dann kann man schon mal dunkelgrün tragen. Deshalb überlege ich, also, wenn wir aus 39 Quadratmetern ausziehen sollten, und ich sowas wie eine Soiree geben kann, wozu ihr beiden natürlich sofort eingeladen werdet, dann, finde ich, sollte ich mir ein dunkelgrünen, genau das Ding in dunkelgrün holen. Weil ansonsten kann ich keine Partys geben. Ihr Lieben.
Klar, auf keinen Fall. Weißt
du, Virgin schmeiße ich sowieso als letztes raus. bei den Partys, das
aufräumen.
Weiß ich. Oh, ich glaube, mal gucken, ob du da noch aufräumen kannst. Ja. Ihr Lieben, also, lass uns doch mal loslegen. Ich habe die 50 Fragen unserer Instagram-Freunde jeweils auf eine Seite gepackt, sodass wir das lesen können. Ich hoffe, dass das hier, letzte Mal kamen die Bilder ein bisschen versetzt. Ich hoffe, dass das hier gut funktioniert. Und dann lass uns doch mal nach bestem Wissen und Gewissen diese Fragen beantworten. Gib mir eine Sekunde, dass ich einmal diese Q&As nochmal hier öffne. Bitte nicht so, warte. So, jetzt gehe ich zu uns zurück, gebe die erste Frage frei, wenn es denn funktioniert, teilen. So, sehen wir was.
Yes. Ja.
Könnt ihr die Frage lesen? Also, ja, ihr ja. Lieben, was für ein What a time to be alive. So, die erste Frage lautet Tessellofer zum Nadelstreifenanzug.
Yes, absolut, ja. Why not? Also ich habe zwei Nadelstreifenanzüge. Ich finde die super. Oder wie ich jetzt neulich vom Tiggis gelernt habe, wie war das? Kalkstripe?
Chalkstripe,
ja. Weil die halt nicht aufgenäht sind, die Striche, sondern halt im Stoff mit eingewebt sind und halt auch ein bisschen dicker als nur eine Linie.
Deshalb sehen sie aus wie ein Kreidestreifen.
Genau, Kreide. Und ich trage dazu immer, ich trage eh immer Loafer, aber absolut, geht super.
Ja, würde ich auch sagen. Also warum nicht? Ich meine, klar, Nadelstreifenanzug hat immer so ein bisschen was Bossiges irgendwie. Und Tessellofer sind vielleicht so ein bisschen, legerer ja nicht, aber so ein bisschen
doch,
mehr im Flow irgendwie.
Schon.
Aber
total. Und gerade Tessel, ich meine, Tessel wie verspielt kann irgendwas sein. So. Also Tessellofer. Ja, das muss schon, also zu was Amtlichem würde ich Tessellofer jetzt auch nicht tragen, wobei ich finde, dass so Horsebit-Loafer auch ruhig noch zu einem Business-Ding ging. Aber Tessellofer, da kommt der Spaß ja quasi schon mit dem Schuh.
Das ist ein super Werbeslogan auf jeden Fall.
Ja, hier kommt der Spaß mit dem Schuh. Nein, und Philipp, da hast du absolut recht. Ich glaube auch, dass es aus dem die Frage möglicherweise kommt, weil aus dem alten Ding, dass wir schon sagen können, dass Nadelstreifen einfach ein bisschen bossier und auch Mafia-bossiger wirken und deshalb was mit dem Verspielten zu kombinieren. Aber heutzutage hat dieser Nadelstreifenanzug alles an Bosshaftigkeit verloren. Meines Erachtens nach und deshalb sehe ich das auch nicht. Wir gehen zur zweiten Frage über, ihr Lieben. So. Es kann sein, dass das Bild ein bisschen später kommt für euch, aber für uns hier, ich kann es ja schon mal vorlesen. Was hältst du von Baggy-Hosen? Ganz klar, die Frage passt immer nicht so richtig rein in dieses Gebiet, worüber wir ja eigentlich immer reden. Denn wir reden ja nicht über Street-Style und Baggy-Hosen. Aus der Skater-Szene in den 90ern zu uns gekommen, ist ganz klarer Street-Style. Also keiner von uns dreien würde Baggy-Hosen mit irgendwas Klassischem kombinieren. Ihr könnt mich gleich berichtigen, falls ich irgendwas übersehen habe bei euch. Aber Baggy-Hosen sind ein ganz klarer Street-Style und deshalb eigentlich so in unserem kleinen Universum. Nicht, dass wir ja teilweise nicht auch irgendwas Street-Styliges anhätten, aber in dem Bereich, über den wir reden, haben Baggy-Hosen jetzt nichts verloren. Hab sie auch getragen in den 90ern, finde sie aber zum Beispiel, wie sie jetzt sind, ganz furchtbar. Ich finde auch Jeans-Baggy-Hosen ganz scheiße. Ich fand Carhartt-Hosen, also Stoffhosen, fand ich okay, fand ich cool. Wir werden nie Gwen Stefani zu ihrer sexiesten Zeit vergessen, als die Tragic Kingdom rauskam und diese gärtenschlanke Frau mit freiem Bauch und Baggy-Hosen über die Bühne tanzte. Aber wollt ihr noch irgendwas dazu sagen zu Baggy-Hosen?
Nö, gar nicht mein Ding. Habe ich auch keine Aktie drin. Auch nicht.
Gut. Ja, weiß ich nicht. Habe ich irgendwann mal, muss auch Ende der 90er gewesen sein, mal irgendwie, als es so eine Phase war, aber ansonsten auch nie wieder.
Ja. Gut, kommen wir zur dritten Frage und ich glaube, das ist auch timingmäßig ganz okay, so könnten wir es schaffen mit 50 Fragen von 300. Kann man eine Weste auch ohne Sakko tragen? Ja, habe ich auch noch einen eigenen Take, aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu sagen.
Also ich finde, also ich persönlich trage ja eigentlich nicht wirklich Weste, aber wenn man das richtig gut kombiniert und gut stylt, kann man das schon machen. Also why not? Ich würde dann halt schon darauf achten, dass die Weste nicht irgendwie aus so einem ganz feinen Anzugstoff ist und man dazu irgendwie eine Jeans trägt oder so. Das muss dann schon von den Materialitäten passen oder Materialien, ja. Das finde ich ganz wichtig. Aber an sich spricht tendenziell nichts dagegen. Wie gesagt, man muss halt gucken, Materialien und Farben, das sollte schon hinhauen und dann go for it.
Genau, ich finde, die Weste sollte auch lang genug sein, also auf jeden Fall irgendwie nicht, dass es dann plötzlich bauchfrei Style wird.
Und nicht zu knapp, also auch nicht zu eng. Das ist, zu enge Weste ist das Schlimmste. Also wenn da so Salami-Würstchen entstehen, das ist ganz schlecht.
No.
Entschuldige, Philipp, ich habe dich unterbrochen.
Nö, alles gut, wobei ich das also ganz als Dreiteiler mit Sakko schöner finde persönlich.
Unbedingt.
Weil sonst hat es, finde ich, also kommt natürlich drauf an, Philipp hat es ja gesagt mit den Materialien, aber sonst kann das irgendwie auch so nach Handwerker aussehen, finde ich. Also
ich habe jetzt, das ist auch lustig, weil ich habe über die Frage nämlich so nachgedacht, wie sowieso als Dreiteiler und kann ich damit rumrennen, wenn ich meinen Sakko ausgezogen habe. Und ich finde, wenn du es als Three-Piece trägst und dann deinen Sakko ausziehst, absolut, voll gut. Aber es ist auch bei mir so, ich bin möglicherweise, weil auch meine Problemzone immer der Bierbauch ist und Weste mit Bauch für mich persönlich echt kacke aussieht, bin ich keiner, der Dreiteiler wirklich trägt. Ich finde das, also was ich zum Beispiel sehr schön finde, wenn man sich jetzt mal, wenn man zurückgeht und sich Downton Abbey oder The Crown oder so anguckt, was schön ist bei Zweireihern und auch damals bei Einreihern, wenn die so hoch abschließen. Also finde ich schön, dass man nur noch, es wirkt halt noch mehr wie eine Uniform, noch so ein bisschen strenger und da guckt oben halt die Krawatte ja auch nur ein Stück raus. Als das dann schon nicht mehr so war und der Knopf immer weiter runter wanderte, wie aber ganz schlimm Ende der 80er, wo der so ungefähr auf Gürtelhöhe war, der erste Knopf, da war es so, dass die Westen zumindest das noch hatten. Hast du eine Weste drunter und dann hattest du noch immer so dieses leichte, uniformierte, wie ich finde. Aber einfach so nur eine Weste anziehen, finde ich jetzt. Also mache ich nicht, aber genau wie die Jungs gesagt haben, finde ich, gibt's da auch die Gefahr, halt so, ich finde, das ist nicht einfach nur so ein schickes Stück, womit man ein normales Outfit aufwertet. Also ich finde das ganz schlimm, ja, zu Jeans, ja, und dann am besten noch Lederschuhen und so, ganz, 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 finde ich, so. Ne? Entweder du kommst aus der Ecke und du siehst so aus, als hättest du nur deinen Sakko ausgezogen und du hast eine Anzughose an und so, oder eine schöne Stoffhose mit einer Buntfalte vielleicht oder so, dann finde ich das schön. Aber so dieses, ich mach mal ein Tick feiner, als ich jetzt gerade, finde ich ganz schlimm. Ist nicht mein Ding.
Absolut. Wo es noch ganz gut geht, finde ich, sind bei diesen ganzen Leuten, die so diese Rugged-Style feiern, ja, wenn die irgendwie so eine ganz feste Weste irgendwie aus einem dicken Tweed oder Baumwollstoff haben oder so, was wirklich, wo man weiß, okay, das ist jetzt, ist nicht für einen Anzug gemacht, sondern das soll so für sich stehen und passt in den Style. Dann geht das auch gut. Nicht meins, aber geht auf jeden Fall.
Genau, und dieses, ich finde auch sowieso generell, dass wenn man einen Style erkennt, ne, wenn man, so wie du, jetzt siehst das und sagst, das ist Rugged-Style, dass so ein Style dann immer auch eigene Regeln hat, weil im Grunde genommen, beim Rugged-Style würdest du auch sagen, warum hängen da Ketten aus der Hose? Also, ne, und warum ist das so und warum ist das so? Also ich hab da auch so ein Bild oder zum Beispiel so ein Dandy-eskes Bild, so zwischen Rugged und wieder feiner, so Knickerbocker. Ne, und dann auch eine Tweed-Weste und so. Das sind also Styles, ja, kann man machen. Aber ja, es kann auch schief gehen. Ziemlich. Ihr Lieben, Frage, ich habe nicht genau mitgezählt, aber ich glaube, es ist Frage 4. Und das wäre: Gibt es eine Regel zum Tragen von Strickkrawatten? So, ich sage nein. Die einzige, die es gäbe, ist wenn wir jetzt oldschool sind und zum Beispiel kann man sich da sehr gut daran orientieren, wie Bond, wann hat Bond mal eine Strickkrawatte getragen? Und ehrlich gesagt hat James Bond nur einmal eine Strickkrawatte getragen. Und da ist es so, dass man da auch gesagt hat, Moment, weil man hat beim Drehen wahrscheinlich nicht dran gedacht, was denn eigentlich folgen sollte bei der Szene, aber der Mann wird vom Präsidenten empfangen und hat eine schwarze Strickkrawatte an und ist von um Himmels Willen. Also, es ist so, dass eine Strickkrawatte eine Strickkrawatte wie auch eine Wollkrawatte wirkt legerer, gar keine Frage. Aber das ist auch ein riesiger Vorteil, denn Krawatten nicht für jedermann und wirken, finde ich, Strickkrawatten und zum Beispiel auch Krawatten, die so ein bisschen so wirken wie eine Strickkrawatte, was eine Grenadinkrawatte zum Beispiel, die aus Seide ist, aber die Webart, diese Grenadinwebart, die bekommt dann auch so eine Struktur. Bond zum Beispiel hat in seinen ersten drei Filmen immer die gleiche Navy-Grenadinkrawatte getragen und das macht das alles viel angenehmer und cooler, weil alles, was glänzt, alles, was einfach glatt ist und glänzt, ist wie eine Rüstung und wirkt weder freundlich noch angenehm und es riecht nach Business und das ist ja eigentlich nicht das, was man will. Und deshalb gibt's ja auch, finden wir auch Tweed so schön und wir finden Struktur einfach toll und deshalb für mich gibt's überhaupt nichts. Wenn ihr versucht, irgendwie ganz bossy zu sein und ihr geht zum Präsidenten und ihr seid irgendwo bei einem Empfang oder so und es geht darum, dass ihr euch möglichst oberste Kategorie kleidet, dann ist eine Strickkrawatte für den Anlass nix. Aber ansonsten Strickkrawatte, Strickkrawatte, Strickkrawatte.
Ja, absolut. Also es ist halt die informellste aller Krawatten, würde ich sagen, einfach, ne? Also es kommt einfach auf die Formalität der Veranstaltung an, zu der man hin möchte. Also ich glaube, danach gibt's ja nichts mehr, oder? Dann wären wir eigentlich hier beim Neckar-Chief, was ja dann keine Krawatte in dem Sinne mehr ist. Aber genau. Andere Regeln sehe ich da auch nicht.
Ja, ich halte mich da jetzt auch nicht so an diese ganzen Kategorisierungen oder so. Ich habe da auch viel zu wenig Ahnung von, aber ich finde, anlassbezogen habt ihr eigentlich schon alles richtig gesagt. Also tragen, voll, wenn man Bock drauf hat. Aber wenn man mal in die Gelegenheit kommt, irgendeinen Präsidenten oder sowas zu sehen, dann halt, ja gut.
Dann halt passiert nicht. Mir ständig.
Ja, ich würde auch sagen, wir sind kurz davor. kriegen Bundesverdienstkreuz für unsere Q&A-Folgen. Na? Also, kommen wir zur nächsten Frage, die an mich gerichtet ist, aber natürlich jetzt ihr Teil von dieser Kategorie seid. Das macht dann auch Sinn, dass wir mit Sie angesprochen werden. Haben Sie auch besondere Regenschirme, wie zum Beispiel von Oertel? Okay, ich fange einfach mal an. Nein, also ich habe keine, was auch immer besondere Regenschirme sind, wenn es darum geht, ein bisschen mehr Geld für einen Schirm auszugeben. Wirklich nur ein bisschen mehr Geld. Ich habe von Colour & Cuffs London habe ich meinen schwarzen Schirm und solange der noch nicht kaputt ist, benutze ich weiterhin diesen Schirm. Es gibt durchaus, wir haben ja auch in unserem Podcast mal über eine sehr schöne Kollaboration von Barracuda mit
London Undercover heißen sie, glaube ich.
So, und die hatten mit dem Tartanmuster der Barracuda-Jacken, der Innenseite der Barracuda-Jacken, haben sie die Innenseite des Schirms gemacht. Draußen
hängt hier hinter der Tür, hinter der Tür hier hängt er.
Ja, er hat's. Ja, und sehr schön, sehr schön. Ja, und da war's so, die gab's dann und dann gab's die ganz lange nicht, nur völlig überteuert. Und ja, also da, Philipp hat schon angefangen.
Ja, genau, also das ist, ob es jetzt besonders, ja doch, es ist ja schon besonders, sag ich jetzt mal, ist ja eine limitierte Edition gewesen, wie du ja schon gesagt hast, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen. Ich finde den persönlich wunderschön, hat auch so einen Holzgriff, Navy-Farben oben und eben innen dieses Innenfutter, was man von den Barracuda-Jacken kennt. Sonst habe ich noch einen schwarzen Schirm von Turnbull und Esser, den habe ich, glaube ich, ich glaube, den habe ich zur Hochzeit gekauft damals, weil man nicht so wusste, wie es Wetter wird. Und das war irgendwie am neutralsten. Der war aber auch gar nicht so teuer, ehrlich gesagt. Der hat unter 100 Euro gekostet, würde ich sagen.
Ein Turnbull & Esser Schirm für unter 100 Euro?
Ich glaube schon, ja. Lass es 90 oder 95 glaube, gewesen sein.
Das ist jetzt hier das ist Verblendung oder Traumabewältigung. Die hat bestimmt mehr gekostet.
Nee, nein, aber es ist ja gerade 90 oder 95. Das kommt natürlich noch hin. Wir gehen jetzt trotzdem davon aus, dass sich seitdem der Preis verdoppelt hat, weil
ja, das
alles
kann schon sein.
Materialien und so und Turnbull & Esser gerade auch. Wir erinnern uns an dein Hemd, das du hast maßschneidern lassen von Turnbull & Esser. Da ist der Preis auch fast um das Dreifache gestiegen.
Ja, das stimmt.
Und deshalb
Der ist aber auch, wirklich, das ist ein ganz schlichter schwarzer Schirm. Der ist sogar so zum Einklappen so. Also den kann man so zusammenfalten. Ja, deswegen war der auch so ganz praktisch, weil den konnte man einfach mal so schnell dabei haben. Den London Undercover, den hast du ja nicht mal so schnell dabei, weil den kannst du ja nicht einklappen. Das ist ja dann schon so ein Statement-Piece eigentlich, was du da in der Gegend mit rumträgst. Mag ich aber auch sehr gerne. Also ich finde das total geil mit diesem Holzgriff und so. Super schön.
Cool. Dirty, irgendein Schirm?
Nee, also ich habe auch diese, die man so zusammenschiebt, ich glaube von Uniqlo oder so, weil die sind nicht ganz so, die sind nicht gleich bei der ersten Windböe kaputt. Aber ich würde mir gerne mal so einen etwas schickeren holen, aber nicht so ein Gehstock, passt irgendwie nicht zu mir.
Oh, ich wollte gerade sagen, das Schönste, in dem Moment, wo ich einen Schirm hatte, den ich gerne in der Hand habe, war mein erster Gedanke, Alter, Rico und ich, wir haben ein Dauer-Insider, ein Dauer-Gag, dass ich eigentlich mal, weil ich auch wegen diesen Gichtgeschichten, die ich hatte, dass ich eigentlich mal einen Gehstock brauche, so richtig schön mit so einem Windhund oben dran, am besten, dass man noch so ein Messer da rausziehen kann und dass ich halt immer diesen Stock habe und Henrike dann auch so damit so, wenn sie neben mir auf der Couch sitzt, immer so schön damit triezen kann. Also ich habe in mir eine große Sehnsucht nach einem Gehstock. Und deshalb mag ich das auch so gerne, den Schirm. Ich hasse das, wenn der so offen ist. Ich mache den mal so ganz tight zusammen und dann habe ich sowas wie so einen schönen Gehstock. Und dann mache ich auch so Bewegung, wie so ein alter Lord, der über seine Ländereien läuft. So nach vorne. Ja, so bin ich.
Kann ich nachvollziehen, mache ich auch. Ich finde das auch geil, dass man sich den so hier hinhängen kann. So,
ja,
und dann,
wunderschön.
Finde ich total super.
Die Espresso-Tasse halten. Ja, toll. Ihr Lieben, kommen wir zur sechsten Frage. Was ist deine und natürlich unsere Meinung zu Dr. Martens? Ja, glaube ich, habe ich in der Story auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Ich habe meine Jugend als Fashion-Punk immer Dr. Martens getragen und auch alles total gut. Ich habe gerade einen Winterstiefel gesehen, der von innen ganz fluffig ist und ganz klassisch Doc Martens. Ich habe nichts gegen Doc Martens. Lediglich ist es so, dass es bei vielen Schuhmarken immer eine Reihe, eine Tendenz zur Jugendsubkultur gibt. Und da waren diese unheimlich hohen Dr. Martens, die ich pottenscheißhässlich finde, als sei man auf einem Rave. Und wenn man von denen absieht, finde ich, kann man durchaus auch noch da einigermaßen klassisch was draus machen. Klar, die gelbe Naht ist auffällig, machen wir uns nichts vor. Und diese dicke Linoleumsohle oder was auch immer das ist. Ich persönlich habe keine, weil wenn ich einen Lederschuh anziehe, dann habe ich da so ein paar andere Favoriten. Aber ja, das wäre meine Meinung.
Ja, wir hatten uns ja da, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge wirklich sehr ausführlich über die ganzen Teenies mit stinkenden Füßen bei 35 Grad, aber klar. 16 Loch Doc Martens unterhalten. Ich habe auch noch ein paar ganz alte irgendwie aus meiner Jugend liegen, habt ihr aber schon seit 10 Jahren Minimum, eher 15 Jahre nicht mehr angehabt.
Ja, ich habe ein paar auch komplett, aber die sind komplett schwarz, also die heißen dann auch Blacked Out oder was weiß ich, also die haben keine gelbe Naht und die ziehe ich aber auch nur an, wenn ich irgendwie hier in den Club gehe oder so.
Okay.
Aber ansonsten, ich mag persönlich ehrlich gesagt nicht so, dass die sind mir zu rund vorne, also ich finde, es sieht komisch aus, vielleicht wirkt es auf andere Leute nicht so, aber wenn ich an mir runter gucke, denke ich, das stimmt irgendwas nicht. Weil irgendwie der Fuß extrem klein wirkt dadurch. Also deswegen an Männern mag ich es persönlich nicht so, ehrlich gesagt. so hundertprozentig. Ich habe mich damit auch noch nicht angefreundet. Meine Frau trägt fast nur Doc Martens. Die lebt in diesen Dingern. Ich glaube, die hat 12 Stück oder so, 1000 verschiedene. Aber zu ihr passt es auch. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie irgendwas anderes anzieht. Aber ich habe sie jetzt dazu gebracht, sie hat sich Doc Martens Loafer gekauft, die echt cool aussehen, also für die Sache. Oh.
Ja, die muss uns...
Nochmal bitte?
Diese Kilti-Loafer von Doc Martens?
Wie die heißen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die sind natürlich schwarz, also klar. Ich schicke mal ein Foto rum.
Mach mal. Vielleicht kannst du bei unserer nächsten Q&A-Sendung, vielleicht finden wir ja in die Tage noch einen Termin, um direkt die nächste Sendung aufzunehmen. Und vielleicht hast du sie dann parat und könntest sie uns mal zeigen. Ihr findet zur Info, Philipp Virgin findet ihr Freitag nachts beziehungsweise morgens im KitKat Club nackt mit Doc Martens an, wenn er also in den Club geht. Bitte nicht ansprechen, wenn er verschwitzt und weit aufgerissene Augen hat. Es könnte böse enden. So, ihr Lieben, nächste Frage. Ich glaube, es gibt ein paar Fragen, ne, wo wir so ein Gefühl dafür haben müssen, dass wir sagen, nein, ja oder so. Weil ansonsten schaffen wir unsere 50 Fragen heute nicht. Ich mach mal weiter. Wie kombiniert man Muster in der Kleidung? Zum Beispiel Karohemd und gestreifte Krawatte. Ich mal ganz kurz mein Take on it. Es gibt was, woran man sich halten kann. Und das ist okay. Das funktioniert. Trotzdem mache ich es nicht. Also eigentlich sagt man, wenn man das gleiche Muster hat, also wenn ich zum Beispiel Karos mit Karos kombiniere, ja, dann müssen die so unterschiedlich wie möglich aussehen. Sprich, riesige Karos mit kleinen Karos kombinieren. Es können kleine Karos auf der Krawatte sein, es müssen aber riesige, damit es sich nicht beißt und nicht gleich aussieht. Andere Sache, genau andersrum ist es, wenn ihr zwei Muster kombiniert, also Punkte und Karos zum Beispiel, die sollen so ähnlich wie möglich sein, dann stört das das Auge nicht. Weil es unfassbar scheiße aussieht, große Karos und ganz kleine Pünktchen auf der Krawatte. Ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist die einzige Faustregel, an die man sich halten könnte. Ich bin ein großer Freund davon, Akzente zu setzen. Und wenn ihr eure Wardrobe aufbaut, dann geht man immer vom Größten zum Kleinsten. Ne? Also Sakko, Hemd, Accessoires. Und ich würde immer sagen, versucht das meiste entweder neutral oder gleich zu halten und mit einer Sache irgendwie zu punkten. Aber ja, das ist mein Take on it und so würde ich es auch halten. Bitte.
Dann übernehme ich, aber habe auch gar nicht weiter was zu ergänzen. Genau das, was du gerade beschrieben hast, wäre auch das, was mir durch den Kopf flog. Und da versuche ich mich ein Stück weit dran zu halten. Mach das aber auch so, wenn ich schon einen Anzug habe mit einem Muster drauf, dann nehme ich nicht noch ein gemustertes Hemd. Krawatte, ja, okay, dann halte ich mich an diese Regel, wie du sie gerade beschrieben hast. Und that's it. Also ich versuche es auch eher, also keep it simple. So, das ist so mein way to go.
Ja, würde ich mich anschließen. Also ich mag ja sehr gerne so gecheckte Sakkos, sowas in der Richtung, aber denn einfach immer ein plain Shirt nehmen, ohne irgendein weiteres Muster und Krawatte. Die Regel ist mir zwar bekannt, die er da gesagt hat, muss ich gestehen. Also vielleicht mache ich das unterbewusst, aber ich finde eigentlich, das sehe ich ja dann irgendwie, ob mir die Augen brennen.
Genau. Da, ich muss dich unterbrechen, weil das ist ja genau der Punkt. Diese Frage nach Regeln. Regeln hat ja nicht jemand erfunden, und dann, oh, mal gucken, wer die Regel kennt und sich daran hält. Nein, es ist ja lediglich eine Observierung aufgrund von, Alter, irgendwie ist es komisch in den Augen und irgendwie sieht's nicht aus. Und das ist genau das, woran man sich halten sollte und halten kann. Es gibt, klar gibt's Leute, die gar kein Gefühl dafür haben, weil sie es nie entwickelt haben, weil sie nie Interesse dafür haben. Aber das Gesündeste, besser als jede Regel, ist ja eigentlich immer, ich gucke da drauf, wenn das okay aussieht, sieht das okay aus. Und genauso geht's auch mit Farbtöne kombinieren, wenn Leute sagen, ja, schwarz und blau geht natürlich nicht. Aber guck's dir doch erstmal an. Und wenn du merkst, oh, guck mal, ich habe zwei Töne gefunden, einen so dunklen Blauton der zu einem Schwarzhund passt. Why not? Und jeder wird auch merken, dass so ein Königsblau mit Schwarz einfach beschissener wird's nicht mehr so. Und aber das merkt man, das sieht man. Und die, wenn man dann guckt, merkt man, dass diese ganzen Regeln sich einfach nur das wiedergeben, wie man eh empfindet. Oder?
Ja,
absolut. Das braucht Virgin das auch gar nicht im Kopf zu haben, der sieht's und sagt, boah, irgendwas ist hier off, irgendwie sieht scheiße aus, ich mach's mal anders. Okay, Lieben, welche Art von Sonnenbrille passt am besten zu einem runden Gesicht? Ich bin kein Optiker, ich habe keine Ahnung, aber ich, also auch wieder aus dem gleichen Ding heraus, dass wenn man sich das anguckt und sagt, irgendwas ist komisch. Je kleiner die Brille ist zu einem großen, runden Gesicht, desto beschissener sieht's aus, weil einfach es nicht homogen wirkt. Schön große Brillen, sind für runde Gesichter super. Diese schmalen Brillen, die so EB-Kameramänner tragen oder so Rennradfahrer oder was auch immer, das sieht zu einem runden Gesicht schlimm aus.
Absolut.
Also auch nicht vielleicht viel hier kleine John Lennon Brillchen mit großen runden Gesichtern auch. Das ist es nicht. Also ihr müsst, die Proportionen müssen stimmen. Und wenn man sich das mal so anguckt, dann würde ich, der ja einen totalen Fußballkopf hat, was ihr nie so richtig seht, weil ich ja auch nicht doof bin, sondern mich immer von vorne zeige, aber so generell echt eine Kacke Kopfform habe. Ich zum Beispiel muss auch immer etwas größere so 60s, 70s Brillen tragen, die immer so einen leichten, schönen Vintage- und Pilotentouch haben.
Absolut. Und ich finde dazu noch ergänzend, habt ein bisschen Mut, weil ich habe einen sehr kleinen Kopf. Ich habe irgendwie gefühlt die kleinste Frauenhutgröße, wirklich einen schmalen Eierkopf und ich habe trotzdem eine ziemlich große Brille. Und ich finde, wenn man das irgendwie mit einem Statement irgendwie trägt, ja, also diese Brille ist, ich gehe noch näher an die Kamera, ist wirklich echt nicht dezent so. Und die passt trotzdem zu einem kleinen Kopf. Also
es steht ja auch super, immer.
Also ja, einfach ein bisschen Mut haben und Akzente setzen und dann geht das schon. Es ist viel besser als andersrum, wie Ben gerade beschrieben hast. Du hast einen riesen Kopf und dann so eine kleine Brille. Macht halt gar keinen Sinn. Also von daher, traut euch einfach, viel auszuprobieren und irgendwie ein bisschen mutiger zu gehen. Das finde ich ganz essentiell. Und auch
da, man sieht's. Man
ich wollte gerade sagen, man sieht's. Ich wollte genau das Gleiche gerade sagen.
Ihr Lieben, kannst du Tipps geben, wie man Kleidung nachhaltig kaufen kann? Also, Grundgedanke bei diesem ganzen Ding ist auch bei den Sachen, über die wir sprechen, über die Staple Pieces, über die ich spreche. Für uns, wenn Leute jetzt sagen, ja, aber Leder ist ja nicht nachhaltig, dürft ihr nicht kaufen oder wie auch immer, wenn es um diese Diskussion geht, ist, welche Materialien aus irgendeinem ethischen Grund nicht besonders toll sind. Das Nachhaltigste, was du machen kannst, ist ein Kleidungsstück zu kaufen, das dein Leben lang hält, anstatt 30 Mal das gleiche Kleidungsstück kaufen zu müssen. Die Staple Pieces und die ganzen Sachen, über die wir hier reden, sind solche Qualitätsgeschichten, dass wenn wir jetzt hingehen und sagen, schaut mal, wir reden über einen Crockett & Jones Schuh, der 600 Euro kostet. Dieser Schuh, wenn du ihn vernünftig pflegst, den kannst du an deinen Sohnemann vererben oder an deine Tochter oder an non-binäres Kind, das du dann hast. Und was ist denn nachhaltiger als das, dass du so wenig wie möglich wegschmeißt? Wenige Dinge besitzen, die aber ganz lange halten. Und ehrlich gesagt wäre da mein Tipp, auf Qualität achten. Eher sparen, um sich was Teures zu kaufen. Das ist das Nachhaltigste, was man machen kann. Und teuer bedeutet natürlich nicht, ich gehe jetzt hin und kaufe mir Balenciaga-Sneaker für 800 Euro, die komplett aus Plastik sind. Da steht dann vegan, die schreiben da ja allen Ernstes drauf, unsere Schuhe sind vegan, wo ich denke, na klar sind die vegan, das ist Plastik. Was wollt ihr uns denn hier erzählen? Aber natürlich musst du versuchen, durch irgendeinen, also echt versuchst dann über irgendeine woke Scheiße den zu verkaufen. Und ehrlich gesagt wärst du da mit Lederschuhen, die dafür aber dekompostierbar sind und 3 Millionen Jahre halten, besser dran. Mein Take, nachhaltige Kleidung kaufen. Jungs?
Absolut. Ja, ergänzend dazu, du hast ja auch gesagt, ja, qualitativ hochwertigere Sachen
zu kaufen, das ist schon mal der erste Weg, um es lang zu tragen. Manchmal ist natürlich der Einstieg schwer, weil irgendwie, weiß ich, das Stück dann halt wirklich einfach teurer ist. Da eBay. Dann nochmal eBay, genau, ergänzend dazu, ob eBay oder Vinted oder einfach ein gut kuratierter Secondhand-Laden.
Ja.
Das ist eine gute Ergänzung. Ich habe so viel Secondhand-Kram bei mir im Schrank, von Jacken über Anzüge. Ich habe echt richtig, ich glaube 60-70%, vielleicht sogar mehr, meine Anzüge sind Secondhand. Es funktioniert wunderbar.
Super nachhaltig.
Die Reinigung, passt die an, fertig, genau. So,
und nichts alles gute Stoffe.
Nein, genau, nichts ist weggeschmissen. Lederjacken, ich habe eine Schierling B3 Jacke aus einem Vintage-Laden. Die ist irgendwann, keine Ahnung, von Cooper aus den, ich weiß es nicht, 70er, 80ern. Ich habe die einmal gefettet, ein paar Löcher flicken lassen, fertig. So, top. Also diese Ergänzung ist, glaube ich, ganz wichtig
für mich.
Ja. Kann ich auch nur sagen, also kann man auch zum Beispiel noch auf Schuhe sagen, ne? Also weil du Crockett & Jones gesagt hast, also du, es gibt bei Kleinanzeigen und so weiter, gibt es ganz viel auch Crockett & Jones, und da geht man dann einfach damit zum Schuster, lässt neue Hacken drauf machen, weil das sollte man immer machen, weil da verewigt sich ja so ein bisschen der Gang des Vorgängers, aber das kostet irgendwie 20-25 €. Vielleicht muss man auch die Sohle mal neu machen, aber ist ja alles gar kein Thema, und dann sieht der Schuh aus wie neu danach, also und dann trägst du den nochmal 10 Jahre.
Ja, total gut. Absolut. Also, fein beantwortet. Boah, wir sind lang hängen geblieben. So, Leute, wir müssen, welche Accessoires sind unverzichtbar für einen eleganten Look? Leider eine sehr generische Frage. Und jeder empfindet elegant auch so ein bisschen anders. Aber was Eleganz ausmacht, ist ja, dass man dir ansieht, dass du Wert hast. Das macht Eleganz aus. Wert auf das Äußere legen. Und erstmal würde ich bei dir irgendwie anfangen. Also für elegant ist immer auch ein bisschen keine Scheiße im Gesicht, saubere Fingernägel, die Haare irgendwie zu einer normalen Frisur, was auch immer du da machen möchtest. Aber das würde ja jeder anders sehen. Zum Beispiel Philipp würde ich jetzt sagen, wenn Mr. Dirty jetzt sagt, was ist das erste Accessoire für einen eleganten Look? Eine schöne Uhr. Möglicherweise auch eine teure Uhr. So. Gibt Leute, die tragen gar keine Uhren. Die schaffen es ja trotzdem, einen eleganten Look zu rocken. Wenn die Sachen nicht kaputt sind, ist schon mal gut, finde ich, für einen eleganten Look. Aber ansonsten, das ist so kleinteilig und so. Ich musste mir jetzt wieder, wie heißt unsere neue Superplattform, Threads, da habe ich irgendeinen Nerv-Typen, weil ich habe, als ich bei Max war, Mock, ja, Max hat einen goldenen Armreif, ganz dezent, zu seinem Zweierreihe getragen und dazu einen goldenen Pinky, und es sah einfach beides sah so gut aus, so gut. Und ich habe nach einem Armreif gesucht und dann war dieser verbohrte Mensch dort, nee, das Höchste, was er an meinen tragen darf, ist eine Uhr. Mhm, da haben wir es schon. Also irgendwelche Leute, die das Haus selten verlassen. Und deshalb ist es so schwer, Leuten mit Accessoires zu kommen, weil du da, glaube ich, gerade durch Accessoires so deinen eigenen Look findest. Und aber nichts ist unverzichtbar. Also man braucht keinen Ring, man braucht keinen dies, man braucht keine Uhr, man braucht nicht das. Finde ich schwer zu beantworten. Ich kann dazu nichts sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Also für mich würde elegant Schuhe. Im Zweifel Schuhe eher
sind
immer
eigentlich,
eher
um was, Entschuldigung, Understatement aber elegant zu machen. Ne? Wir würden bei, wenn du Sneaker trägst, würden wir selten von einem eleganten Look sprechen. Wir würden sagen, du siehst, das kann ja alles ganz toll aussehen, aber für einen eleganten Look, wenn ich jetzt doch nochmal drüber nachdenke, würde ich sagen, der fängt wahrscheinlich bei den Schuhen an.
Philipp, du hattest angesetzt.
ja, also es ist auch mal die Frage, was ist elegant? Also wenn man einfach irgendwie einen schicken Look hat, also es ging ja auch um Accessoires. Und Accessoires heißt für mich also ein schönes Einstecktuch vielleicht, eine Krawatte ist ein Accessoire, so eine Sachen. Und wie gesagt, ich finde da immer eher, würde ich eher ein bisschen ein Understatement draus machen. Also ich persönlich finde es viel schöner, ein einfaches, schlichtes Einstecktuch zu haben, als irgendwie eine 5.000 € Uhr am Arm zu tragen, also wenn es darum geht.
Absolut.
Also gefällt mir persönlich besser, aber natürlich Uhren, Ringe, man kann ja eh alles machen. Ich finde, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Guck in den Spiegel, schau, wie es aussieht. Ja. Wenn du dich wohlfühlst und es passt, dann passt's.
Ja, finde ich auch. Lieben, next one. Wie pflegt man Lederstiefel am besten, damit sie lange halten? Virgin, du bist der Schuhfanatiker unter uns. Mach's nicht zu lang. Ich kann euch nur eine Sache sagen. Egal welche Schuhe, Stiefel oder nicht. Ein paar gute Zedernholz-Schuhspanner sind die Nummer 1 Versicherung dafür, dass deine Stiefel dir nicht wegfaulen, weil es entzieht den Schuhen die Feuchtigkeit und wenn ihr und macht auch die Wrinkles raus. Also wenn ihr gerade einen Schuh getragen habt, den ihr liebt, einen Lederschuh, sofort Zedernholz Schuhspanner rein und alles fein. Alles weitere Virgin.
Ja, absolut. Hast ja schon gesagt, Schuhspanner immer. Ansonsten, ich will gar nicht so viel dazu sagen, geht doch einfach mal zum Beispiel zu Crockett und Jones auf die Webseite. Die haben wunderbare Tutorials dort, wie man Schuhe pflegen kann. Es ist nicht schwer, man braucht irgendwie ein paar Produkte, die man einfach bei überall im Internet bekommt. Mit schönen Videos dazu. Besser kann ich das jetzt hier gar nicht erklären.
Super gut. Du bist nicht ausgeschlossen, Dirty.
Ich wollte nur anschließen. Shoe Passion hatte auch mal so einen YouTube-Kanal gemacht, wo man so das 1:1 hatte. Für alle, die vielleicht dem Englischen, wenn es bei Crockett und Jones nur auf Englisch ist, nicht ja, so mächtig sind. Shoe Passion hat das auch gemacht auf Deutsch. Da habe ich vor, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, ich weiß nicht wie lange her, Jahren mir das angeschaut. Das ist echt eine gute Grundlage.
Super schön. Ihr Lieben, next one. Welche Farben passen gut zu einem olivgrünen Mantel? So, und vorweg einmal ganz kurz. Es gibt keine. Ne, unter olivgrün kann jeder was anderes verstehen, weil Oliven heller sind, als ich ein olivgrün empfinde. Es gibt keine Farbe auf diesem Planeten, nicht mal schwarz, die mehr zu allem passt als ein dunkles olivgrün, was ins Braun geht. Es gibt ein langes Video von, ich weiß nicht von wem, darüber, dass die Schuhe, die er sich kauft. Es gibt nämlich so ein Braun, wo wir alle denken, das ist doch ein Braun. Aber du guckst dann so drauf, denkst, im Moment geht das so ein bisschen in Richtung Grau. Das ist ein Olivgrün. Eine sehr dunkle Farbe und du kannst Olivgrün zu braun, zu schwarz, zu grau, also sowieso natürlich zu der ganzen normalen Palette tragen, aber olivgrün finde ich ist eine der Go-To-Farben, wenn es darum geht, irgendwas zu kombinieren. Männer.
Ja, würde ich mich anschließen. Also generell so Brauntöne natürlich, also finde ich, ist eine super schöne Kombination. Ist ja auch so ein bisschen herbstlich dann. Ich stehe ja da voll drauf, irgendwie so Grün- und Brauntöne. Ja, aber wie du schon gesagt hast, kann man eh super kombinieren.
Grün und Braun ist wunderschön zusammen. Dirty.
Ja, habe ich gar nichts weiter zu ergänzen. Also ich habe auch so eine olivgrüne Militärjacke, so eine schwedische aus den 80ern. Ich trage sie zu allem, ob es eine graue Flanellhose ist, ob es eine Jeans ist, eine weiße Jeans natürlich, aber auch eine blaue. Also es geht zu allem.
Wundervoll. Okay, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das Screen schon seht, aber wir lesen es vor. Was sind deine Empfehlungen für den perfekten Business-Casual-Look? Vorweg, ich finde diese ganzen Business-Look, Business-Casual-Look, ich finde es ganz furchtbar. Das sieht alles halt nicht so aus. Das sieht so aus wie, ich muss mich irgendwie anziehen und ich versuche mein Leben lang dieser Welt zu entfliehen von, ich muss mich irgendwie anziehen, ich möchte auch nicht im Büro arbeiten. Ich möchte einfach mich immer so kleiden können, wie ich es gerade für richtig halte. Und deshalb klingt es immer wie so eine doofe Regel, aber für jeden, der aufgrund seines Berufs vorgegeben bekommt, er müsste Business Casual anziehen. Das, was Business Casual mehr als die Wahl der Hose, was das ausmacht, ist, das Hemd, das du gerade trägst, kommt in die Hose. Denn in dem Moment, wo dein Hemd nicht mehr in der Hose ist, hat das Wort Business da nichts zu suchen. Casual und Business Casual unterscheidet sich definitiv. Regel Nummer 1, das Hemd kommt in die Hose. So, und ansonsten wäre für mich das perfekte however you wanna call it, Business Casual Look mit ein paar Chinos, ein Hemd, das kann ein Oxford Button Down sein, Hauptsache es ist in der Hose, dazu ein paar Boatshoes, ein paar Loafer, oder von mir ist auch ein paar normale Lederschuhe und keine Krawatte, ein offenes Hemd, von mir aus auch eine Barracuda da drüber oder so, damit du irgendwie das Casual da reinbekommst. Aber das gibt's alles nicht. Das ist alles, wie der Name schon sagt. Das, wenn du das Hemd in die Hose steckst, dann hast du dein Business-Kram oder und zum Beispiel vielleicht keine unbedingt bunten Sneaker trägst, sondern weiße Sneaker oder dich einfach ein bisschen zurücknimmst. Zurücknehmen ist Business, Casual ist, du machst, was du willst. Und deshalb musst du jetzt auch nicht da auftreten, als seist du irgendwie Banker und ziehst eine Krawatte oder sonst was an, sondern das wäre mein Business-Casual-Look.
Ja, ich finde vor allem, ich glaube, für ganz viele Leute heißt Casual denn definitiv, dass sie zu einem Outfit, was du gerade beschrieben hast, unbedingt Sneaker anziehen müssen. Also ich habe nichts gegen weiße Sneaker, aber ich finde es persönlich überhaupt nicht. Also mit weißen Sneakern siehst du einfach immer aus wie ein Sportschau-Moderator. Ein Look, den ich persönlich ganz grauenvoll finde, aber das kann jeder sehen, wie er möchte. Und ich finde, daran ist überhaupt nichts zu schick oder dann nicht mehr casual, wenn man nicht irgendwie einen schönen Lederschuh anzieht. Also zieh ein paar Clarks Desert Boots an, das ist irgendwie das wie habe ich das mal genannt? Der Sneaker für den Sartorialisten. Finde ich viel schöner als irgendeinen komischen Sneaker.
Ja, liebe Desert Boots ist auch wer mein absoluter, gerade Rauleder, top.
Absolut.
Ja, also ich meine, ich bin ja jeden Tag gefühlt im Office, beziehungsweise nicht im Office, arbeite aus dem Homeoffice auch, aber ich meine, ich bin oft im Büro und da ist natürlich auch Business Casual irgendwie bei vielen Thema, also man sieht's. Ich find's halt schön, wenn man als Tipp was mitgibt, irgendwie versucht nicht immer irgendwie beige Chino, weiße Turnschuhe und ein blaues Jackett irgendwie rüber, um da irgendwie einen lockeren, aber irgendwie doch schicken Ansatz reinzukriegen, sondern arbeitet ein bisschen mehr mit coolen Materialien auch, ne? Also doch ein Lederschuh, vielleicht noch, wie du sagst, ein OCBD-Hemd, was ein bisschen festeren Stoff hat. Oder auch mit einer Jeans kann das irgendwie ganz cool werden, wenn man da wirklich ein schönes Hemd und einen Lederschuh hat. Einfach so ein bisschen, ja, mehr spielen und nicht ganz so stereotypisch irgendwie vorgehen. Ich glaube, das wäre das, was ich ganz schön finde, was ich gerne öfter sehen würde, sage ich mal so.
Okay, also hier nochmal, damit ihr nie behauptet, ich hätte in der Sendung nichts gesagt. Es bleibt weiterhin mein Feind Nummer 1, Lederschuhe zu Jeans. Gerne für mich, Rauleder geht immer, Rauleder wunderbar, egal in welcher Form, aber Glattleder zu Jeans ist für mich Kommunalpolitiker.
Absolut, es muss Rauleder, also finde ich auch, muss Rauleder sein und es muss auch eine geile Jeans sein, ja, es darf nicht so eine, bloß keine Skinny Jeans mit schwarzen Lederschuhen oder so eine Glattlederschuhe, katastrophal, aber eine schöne, etwas weitere Jeans, vielleicht eine 501er oder sowas, was ich ja sehr präferiere, mit einem schönen Desert Boot oder einen Rauleder Loafer, wunderbar kann das ausschauen,
ja,
aber das ist hier, du hast mal Klassenkampf gesagt, Ben, aber ich meinte eigentlich was
anderes. Schon klar.
Egal, mir fehlen die Worte, ich lasse es sein.
Okay, Männer, also wir wissen jetzt schon, ne, da wir ja bei Frage 14 sind und die Stunde gleich voll ist, wir werden uns eher auf 20, aber dann haben wir 22 Sendungen. Nee, 12 Sendungen.
Top.
Auch schön. Machen wir, ihr müsst mal sagen, wann ihr wieder Zeit habt, dann machen wir direkt so weiter. Aber ich finde, dass jeder seine Frage beantwortet bekommen sollte. Wie kann man eine Fliege tragen, ohne Overdress zu wirken? Ganz kurz, mein Take ist, zu einem normalen Outfit, zu einem normalen Anzug wäre Fliege nichts für mich, weil genau das, fände ich, wäre es dann. Abgesehen davon, dass ich finde, dass man nie Overdress wirkt, wenn man das Gefühl hat, du stehst zu dem, was du da trägst, dann wirkst du nirgendwo, nicht in der Bäckerei, nicht auf der Kirmes, egal. Ne? Das ist auch ein bisschen Haltung, aber dieses, Entschuldigung, Gentrifizierungsschick verspielt cool Hipster ne, so wie die Fliege wiedergekommen ist. Das wäre irgendwas zur einer Gartenhochzeit oder so, ein Leinenanzug, ein pinker, ein hellblauer Leinenanzug, dazu eine Fliege, also zu ein lässiger Take on something that's supposed to be something, also so wie eine Hochzeit, wo man sagt, oh, da muss ich mich schick machen. Wenn es aber zum Beispiel im Sommer ist und wir tragen alle schöne Leinenanzüge oder so, dann trägt jemand dazu eine Fliege und gerade noch mit einem engeren Anzug und die Hose ist halt irgendwie ein No-Break oder ein Minus-Break oder so. Diese Outfits, die wir so vor Augen haben, wie wie heißt er denn nochmal? Kanye West. Yee ist auch mal eine Weile so rumgerannt. Also ich glaube, es muss immer so ein lustiger, schöner Take sein. Oder man steht einfach dazu und das sieht man dir dann auch an, wie unser Gesundheitsminister oder so. Also du hast, wenn du das Ding mit Würde trägst, Alter, kannst du eine Fliege tragen, wann immer du willst. Aber bitte nicht zu Lederjacken und Jeansjacken und nee, ne? Also richtig dann.
Schwierig. Also ich finde Fliege sowieso total schwierig. Ich ich persönlich trage Fliege nur zum Smoking. Was mir aber immer so noch durch den Kopf geht, abseits jetzt von dem, was du beschrieben hast, ist so dieser Doctor Who-Style so ein bisschen, ja. Oder es gibt irgendeinen Film mit John Malkovich, da hat er auch so ein sehr britisches Outfit, super viel Tweed und noch eine gecheckte Hose an und dann irgendwie eine Fliege dazu, die auch jetzt natürlich keine Seidenfliege, sondern wirklich also eine kräftigere, dickere Fliege, aus wahrscheinlich Wolle oder so. Das kann auch cool sein, wenn man es so richtig britisch durchzieht und dann sagt, hey, fuck it, das ist jetzt einfach Understatement so, dann kann ich es mir auch gut vorstellen. Aber das muss man, glaube ich, richtig können. Ja, also ich glaube, da muss man sich echt Gedanken machen, was mache ich hier, wie kombiniere ich das? Und wenn man das dann mit Würde trägt, dann ist es geil. Aber es kann richtig schnell nach hinten losgehen.
Ja, aber das ist Dandy-Sein, ne? Dandy-Sein ist absolut. Schon echt wissen, was man da macht und dann übertreiben. Bam, raus damit mit dem
absolut.
Ganzen.
Absolut, ja.
Ja, für mich ist es ehrlich gesagt auch gar nichts. Also ich schließe mich Philipp an, also zum Dinner-Suit auf jeden Fall. Aber sonst sehe ich es an mir jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Wunderbar. Ihr Lieben, ist es auch die nächste? Ich muss ja ganz kurz auf meine Liste gucken. Kannst du mir oder könnt ihr uns mir einige Tipps für das Tragen von Anzügen im Sommer geben? Ja, das haben wir schon ganz oft gemacht. Wenn es heiß ist, ist Leinen das Material der Wahl. Es gibt Webarten, die extra dafür da sind. Tropical Wool und so sind auch Anzüge, also wo du eigentlich keine Wolle tragen würdest, aber es ist halt leicht gewebt. Der Stoff ist leicht. Du hast nicht so eine Grammatur 420 Gramm wie Winteranzug, sondern es ist halt ja, was Leichtes. Also ich, und noch mal ganz kurz dazu bemerken, Leinenanzüge sind im Vergleich wesentlich billiger, als sich jetzt einen schweren Loro Piana, Fox Brothers irgendwie einen schweren Stoff dazu holen, denn Leinen gibt's schon, also du kannst alles in teuer haben. Das ist so, funktioniert die Welt. Aber du kannst Leinen und leichtere Anzüge gerade für den Sommer in sehr, sehr preiswert haben, die auch vollkommen okay aussehen, wenn du halt jetzt das keine Leidenschaft ist und du jetzt nicht eine Maßkonfektion brauchst oder so, gibt es unzählige. Also es wird nie billiger als im Sommer, um Anzüge tragen zu können aus Leinen, die du dir leisten kannst.
Männer? Absolut. Was ich noch ganz cool finde, sind Baumwollanzüge, kann man auch gut im Sommer tragen. Mag ich persönlich auch sehr gern, weil die nicht ganz so schick aussehen, sind auch ein bisschen mit einer gröberen Textur, sage ich mal, ein bisschen lässiger. Und was ganz wichtig ist, ist halt der Fit, ne? Also ich finde es im Sommer schon schöner, wenn es ein bisschen weiter geschnitten ist, vor allen Dingen an den Beinen, weil wenn es da irgendwie am Oberschenkel klatscht, finde ich es total eklig. Also das ist es. Materialien, wie gesagt, Leinen, Baumwolle, ein schön weiter Cut und dann nicht vergessen, das Hemd weit aufzuknüpfen.
Klar.
Ja, absolut. Also vor allem der Fit ist extrem wichtig, finde ich. Also weil ich finde, es gibt ja nichts Ekligeres, wenn das so alles an einem klebt, irgendwie wenn der Planet brennt und man eh schon schwitzt und dann klebt das alles an einem. Deswegen ein bisschen weiter, wie du schon gesagt hast. Und dann ist das ja auch total luftig. Das ist ja auch voll schön eigentlich. Mhm.
Männer, da würde ich gerne ganz schnell einfach drüber hinweggehen. Wie findet man die richtige Passform für Hemden und Hosen? Ich verstehe ich gar nicht. Also anprobieren und sich ausmessen. Denn die Menschen, die euch Hemden und Hosen verkaufen wollen, die geben sich ja alle Mühe, diese Daten da reinzuschreiben. Und du weißt doch, was ne, wenn du solltest deine Ärmellänge kennen, du solltest deine Brustweite kennen, dein Hals ist ganz wichtig, aber ansonsten, wenn man einmal weiß, dass man eine 52 trägt, dann trägt man eine 52 und dann, also, oder verstehe ich die Frage falsch?
Naja, Passform ist vielleicht ja auch so gemeint, irgendwie, ob einem eher was Slim-Fit-mäßiges passt oder Regular aber, oder so verstehe ich das zumindest. Aber
dann würde ich doch sagen, probieren und in den Spiegel gucken, in den Spiegel gucken, in den Spiegel gucken. Das, was ja, wir ja meinen mit, in dem Moment, wo du dich schön findest, hast du deine richtige Passform gefunden.
Genau, und ich finde vor allem auch, es gibt nach wie vor immer noch diesen Hang zu eher zu diesem Slim-Fit-Ding, was ich ehrlich gesagt ganz grauenvoll finde. Also irgendwie Slim-Fit, so Röhrenjeans, das ist vorbei, finde ich. Also das sieht einfach nicht aus. Und genauso auch mit Hemden oder Pullis. Also wenn das soll bequem sein. Also und Regular heißt nicht, dass man irgendwie einen Müllsack trägt. Also viele Leute denken das irgendwie, aber das ist halt nicht so. Also es muss einfach richtig passen. Und wie man es dann nennt, ist eigentlich egal.
Ja. Ja, voll. Sucht euch irgendwie Leute, die irgendwie schon ein bisschen Expertise haben, ob es jetzt im Geschäft ist oder Freunde sind, und probiert viel aus und tauscht euch vor allen Dingen aus. Ja, also Kommunikation irgendwie mit Leuten, die vielleicht einen Plan haben, das ist, glaube ich, der Way to go.
Ja, Fragen ist immer gut. So, ihr Lieben, ich kann das nicht beantworten, denn es wird explizit gefragt nach dem Winter in Berlin und da seid ihr beiden. Macht's nicht zu lang.
Nee, also ich halte mich kurz. Ich trage immer tatsächlich sehr oft Chelsea Boots, habe eine Gummisohle drunter. Ich habe jetzt welche von RM Williams, die finde ich sehr cool, weil die haben so Yearling Leather. Ja, das ist jetzt nicht Kalb und nicht Rindsleder, das ist so ein Zwischending, so würde ich es beschreiben. Ist ein bisschen robuster, aber trotzdem noch schick. Das finde ich super. Ja, einfach Boots mit einer Gummisohle drunter. Schnürstiefel gibt's ja auch so Stiefeletten, ganz toll. Und da gibt's ja auch von Crockett & Jones, von günstigeren Marken. Also gibt's so viele coole Sachen. Wichtig ist eine Gummisohle, weil der Rollsplit in Berlin, nicht Rollsplit, nennt man Split, wie auch immer, macht die Ledersohle halt voll hin. Ne? Also das ist ganz wichtig.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich bin ja so ein großer Fan von so Chukka Boots. Oder das sind ja dann eigentlich Stiefeletten, wie du schon gesagt hast. Ja, finde ich eine super Sache, also weil hier ist ja nie, also ich meine, jetzt gut, jetzt lag da irgendwie vor ein paar Wochen mal irgendwie ein bisschen Schnee, aber auch nicht so wirklich, das ist ja eh sofort wieder weg. Und dieser Split ist echt grauenvoll, ich finde das ganz widerlich, deswegen auf jeden Fall Gummisohlen. Persönlich finde ich den Glattleder eher schön, weil das so ein bisschen, wenn es jetzt auch mal regnet die ganze Zeit, so ein bisschen wasserabweisender ist, aber ansonsten schöner Chukka-Boot, gibt's in allen Preisklassen, überhaupt kein Problem.
Mhm. Und genau, da sind sich ja alle immer so halb einig, was denn jetzt für Regen, was am besten Regen ab kann, ob es Rauleder ist und ob es Glattleder ist. Eigentlich kann Rauleder mehr ab. Du kannst Rauleder sehr geil imprägnieren, kannst du natürlich auch total gut mit Glattleder, aber die Gefahr besteht doch eher, wenn irgendwas Flecken gibt und dann fällt das an einem Glattlederschuh natürlich mehr auf als an einem Rauledersschuh. Und deshalb ist der meistverkaufte Crockett & Jones Schuh in Hamburg, wo es ja ständig regnet, auch wirklich der Chiltern. Und Philipp Virgin hat zum Beispiel ganz tolle Eiler-Boots von Crockett & Jones. Was ist das für ein Leder? Das ist eher so ein Grain.
Das ist genau Scotch Grain.
Scotch Grain, genau.
Genau, habe ich auch einen Chukka Boot, den hatte ich gestern auch an, der dann eben einfach ja nur so eine Stiefelette ist. Ich mag das total gerne mit diesem Scotch Grain. Ja, also du hast völlig recht mit dem Rauleder. Das kann man auch super imprägnieren, aber irgendwie ist das so ein Ding in meinem Kopf irgendwie. Also ich finde, Rauleder ist für mich eher sowas. Sommerlich stimmt ja nicht, aber es trage ich eher, wenn es trocken ist.
Kalt und trocken. In meinem Kopf. Also,
Ja. Also ich habe von Astroflex so ein paar kräftigere Rauleder-Boots und die sind super geil im Winter, ja. Also ich trage die gerne und ich habe da auch echt nie Probleme mit Wasserflecken. Ja, also nur ganz kurzer Exkurs. Wirklich, die Leute, die haben ja immer Angst, ja, es regnet, da ist Wildleder, boom, oder Rauleder ist sofort fleckig und ist total scheiße. Nehmt eine Bürste. Einmal rübergehen, sind die Flecken weg. Gar kein Problem. Imprägnieren, bürsten. Ist kein Thema.
Ja. Mic drop. Sehr schöner Mic drop. So, eine Frage schaffen wir noch. Dann ist es hier vorbei. Und wir haben dann wirklich, wir haben nicht ganz 20 geschafft. Vielleicht machen wir noch eine, dann haben wir 20. Dann wissen wir wenigstens, was wir getan haben. Die Frage. Wie kann man einen Schal stilvoll binden? Lass mich eine Sache sagen. Ich habe das noch ein ganz, ganz dickes Ding. Wenn jemand, also es sieht, ich finde, es sieht nichts beschissener aus, als wenn jemand einen Schal so bindet, damit er in irgendeiner, also wär's eine Krawatte, weißt du, damit er damit schick aussieht. Also wenn du nichts an dir hast und der Schal bietet sich am meisten für Sprezzatura oder für irgendwas an, wo du, für Nonchalance. Weil das Problem ist, wenn du so aussiehst, also heißt du von Kopf bis Fuß perfekt gekleidet, dann sieht das so beschissen aus. Dann sieht's einfach aus wie, du hast nichts im Leben und du musst dich hundertprozentig über das, wie du dich anziehst, profilieren. Und so ein Schal, das ist wirklich so ein Ding, wenn der jetzt auch noch minutiös sitzt, da ehrlich gesagt, dann bist du in meinen Augen ein Würstchen.
Spießig. Bitte. Nennt sich das auch. Ja,
spießig.
Absolut. Absolut spießig. Ich finde es auch ganz schlimm. Auch immer, wenn ich bei Instagram irgendwie mal gucke und da so, ja, durch die Schlaufe und dann nochmal so und so und da sind hier fünf Knoten dran, da kriege ich direkt Ausschlag von. Das ist ganz schlimm. Also ich trage meinen Schal entweder einfach nur einmal rum, ja, also einmal so rumgewickelt und fertig, oder ich mache halt so eine ganz einfache Schlaufe, ja, dass man den so in der Mitte teilt, um den Hals legt, einmal rum, festziehen, fertig, und dann Jacke zu. Ich mache da auch keinen Hackmack, ne? Also bloß nicht über overengineeren.
Ja, sehe ich genauso. Also ich bin ehrlich gesagt sowieso kein großer Schalfreund, weil wenn es irgendwie kalt ist, ziehe ich dann lieber einen Rollneck an. Also finde ich dann viel angenehmer. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie im Anzug unterwegs bin und es ist kalt, dann kann man natürlich überlegen, zu einem Schal zu greifen. Aber dann bin ich da bei dir, dann mache ich hier einfach so ein U in der Mitte teilen, zack, durch, fest und Feierabend. Der soll den Hals wärmen. Also das ist ja die einzige Funktion, also die Funktion dieses Stoffteils. Das muss man dann auch nicht overthinken, so ungefähr. Ja,
total. Und das darf man, genau, das ist sehr wichtig, weil das darf man nicht vergessen. Die Sachen haben auch alle in irgendeiner Form Sinn. So. Und
genau.
Ja, schön. Ihr Lieben, pass auf, wir müssen ganz schnell noch die letzten beiden machen, damit wir 20 haben. Welche Accessoires können einem schlichten Outfit das gewisse Etwas verleihen? Mein Accessoire Nummer 1 sind Einstecktücher. Pochette ist bei mir für mich und, pass auf, und Krawatte. Neckerchief. So, das sind meine drei Accessoires. Immer schön. Und Neckerchief zu einem im Sommer in der Karibik zu einem weißen Hemd ist schon plus 100. Bitte.
Ja, schließe ich mich an. Also auf jeden Fall Einstecktuch und gerne auch schlichte Einstecktücher im Sommer irgendwie aus Leinen oder sowas. Also ganz schlimm finde ich irgendwie so hart bunte Seidendinger, wo die Augen bluten. Das muss nicht sein. Also lieber schlicht, da gibt's so tolle Sachen, oder so weiß mit bunten Rändern, dunkelblauer Navy-Rand oder sowas, finde ich total schön. Und kann man auch zu fast allem irgendwie kombinieren. Und Neckerchief bin ich jetzt ja auch total der Freund von. Da versuche ich mir jetzt gerade eine Sammlung aufzubauen.
Schön.
Abschließend auch Einstecktuch und Gürtel finde ich total geil. Vor allen Dingen mit einer schönen Gürtelschnalle. Also ich guck gerade immer, dass ich irgendwie nicht diese eckigen Business-Silberschnallen habe. Finde ich total langweilig, sieht immer kacke aus. Ich finde so leicht ovale oder runde Goldschnallen ganz schön. Oder auch Silber, ja, also muss nicht Gold sein. Ich finde es aber halt irgendwie cool, weil es so ein bisschen abliftet. Das hat
auch
ganz auch zu einer Jeans beispielsweise. Ja. Das liftet ein Outfit voll auf. Das mag ich. Dazu
total. Way to go. Total. Ihr Lieben, die letzte. Welche Stilregeln sollte man beim Tragen von Herrenhüten beachten. Ganz ehrlich, also außerdem, was wir alle wissen, ihr solltet indoors keinen Hut tragen, wenn es euch darum geht. Also wenn ihr wirklich einen Herrenhut tragt, dann finde ich, kann man, wenn man das so annimmt, und dann kann man auch ruhig so ein bisschen antiquiert sein und sich an die Regeln halten. Ihr könnt gerne, wenn ihr einer Frau begegnet, das Ding abnehmen. Und wenn ihr drin seid, dann hat da nichts auf dem Kopf zu sein. Aber, weil das sind Stilregeln. Aber ansonsten, ihr Lieben,
ja, was... ich weiß auch nicht, der Hut sollte irgendwie passen, also ja. wie mit allen Sachen. Ansonsten, ich finde ja ein Hut, also Hut heißt für mich dann wirklich auch Krempe und so. Also das ist ja dann schon auch so ein Statement-Piece, also zumindest heutzutage. Muss man mögen. Also ich trage ja gern irgendwie so Baker-Boy-Caps oder sowas, aber das würde ich jetzt, also ja, das ist irgendwie auch ein Hut, aber das würde ich jetzt hier nicht als Herrenhut bezeichnen.
Ja, ich trage ja gar keine Hüte, von daher halte ich mich da jetzt mal ausnahmsweise bedeckt.
Ihr Lieben, das war die Stunde ist wie im Flug vergangen. Könnte man euch den ganzen Tag über sowas quatschen. Ich finde auch mal, dass ich mir das sehr schön vorstellen könnte, wenn wir sowas mal in einer netten Location machen, zu dritt. Hm. Warum sitzen wir nicht in Clubsesseln in London? Virgin bekommt eine Zigarre, Dirty bekommt LSD und ich bekomme einen Drink und dann lachen wir über Dirty.
Genau, da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren.
Ja, genau, ich glaube, da müssen wir noch. Aber ich finde das sehr schön. Und ich würde mich total freuen, wenn wir die nächsten 20 Fragen irgendwann die Tage nochmal machen. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr noch tolle Tage habt. Ja, bitte?
Dirty? Ich bin ja für eine Silvesterrunde. Ich habe ja eh schon mein Smoking rausgelegt mit Fliege und allem drum und dran. Bitte, lasst uns am 31. Die nächste Folge aufnehmen. Ich ziehe mich an und dann, komm, Philipp, du hast auch so ein schönes Smoking. Let's go.
Ja, das könnte man schon mal machen, ja. Let's Aber go. Dann sollten wir das auch abends machen, mit ein bisschen schöner Beleuchtung und so, finde ich.
Ja, das ist nur so ein bisschen so, wenn hier jemand erwartet, vor allen Dingen, wir können es natürlich auch faken. Ihr könnt die Sachen zur Anprobe schon mal anhaben am Abend zuvor.
Schlau.
Und dann kann man es ruhig auch abends machen mit schöner Beleuchtung. Aber wir werden einen Tag finden, wo ihr eure Liebsten nicht verprellt und dann wird das Ganze wunderbar. Aber das ist sehr schön.
Dann machen wir das.
Und dann sende ich jetzt eine Umarmung nach Berlin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, oder?
Auf jeden Fall.
Habt frohe Weihnachten. Tag.
Euch auch, ihr Lieben.
Ciao.
Ho, ho, ho.